Vater, wir danken dir, dass wir dich hier in Freiheit und in Liebe anbeten dürfen. Danke für die wunderbare Zeit in der Anbetung. Jesus, wir lieben dich und wir haben gesungen, es geht nur um dich, Jesus. Es geht nur um dich und das ist die Wahrheit, es geht nur um dich, Jesus. Und danke, dass du in unser Leben gekommen bist. Danke, dass du unser Leben veränderst jeden Tag aufs Neue. Danke, dass du immer derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, Jesus, dass du die Konstante in unserem Leben bist, dass wir uns auf dich verlassen können, in jeder Situation, in jeder Herausforderung. Danke, Jesus, dass du treu bist. Du bist der ewig treue Gott. Und danke, Herr, dass du uns durch und durch kennst und trotzdem liebst. Welch ein Wunder, Herr. Herr, wo es uns oft schwerfällt, uns zu lieben, noch schwerer, andere zu lieben, manchmal ganz schwer, Gott zu lieben, aber deine Liebe ist ausgegossen in unser Herz und du befähigst uns, andere zu lieben, Gott zu lieben und uns selbst. Danke, Jesus, für diese Vollmacht, für diese Gnade, für diese Gunst. Danke, Jesus, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist jetzt. Danke, dass du uns ganz übernimmst in unserem Denken und unserem Herzen und unsere Seele. Danke, Jesus, preis sei dir. Halleluja. Amen. Manchmal könnte ich da stundenlang so weiterbeten, einfach weil ich die Gegenwart von Jesus genieße. Geht's euch manchmal auch so? Dass man gar nicht mehr aufhören will, anzubeten, zu loben, zu preisen, Danke zu sagen. Und das ist auch, glaube ich, oft in Situationen, wo wir herausgefordert sind. Wir leben in einer Welt, die eigentlich feindliches Umfeld für uns ist. Stimmt's? Die Menschen, die sind uns nicht wohlgesonnen und da, weil sie uns einfach nicht verstehen, weil Jesus gesagt hat, ihr seid nicht von dieser Welt. Und das ist gut so. Aber manchmal kostet es uns auch Kraft, oder? Manchmal kostet es uns Nerven, manchmal kostet es uns Energie, wo wir merken, Mensch, warum verstehen die meine Sprache nicht? Ja, weil wir eines anderen Geistes Kinder sind, ne? Weil wir anders denken, weil wir anders fühlen, weil die Dinge dieser Welt uns nichts bedeuten und für sie ist es die Welt, für sie ist es alles. Oder Ruhm, Anerkennung, Reichtum, diese Dinge bedeuten uns nicht viel. Ich hoffe es zumindest, oder? Ich hoffe es, dass es so ist, dass der größte Schatz in deinem Herzen Jesus ist. Und manchmal, glaube ich, gehen wir auch durch Prozesse, wo wir Fehler machen, wo wir Mist bauen, wo wir einfach immer Dinge wiederholen, wo wir aus manchen Situationen nicht rauskommen, wo wir vielleicht auch immer wieder für dasselbe beten und denken, oh, jetzt zum hunderttausendsten Mal. Und ich kann dir heute Morgen sagen, Jesus wird nicht müde. Jesus wird nicht müde, egal wie oft du noch betest. Die Bibel sagt, jeden Morgen ist die Gnade neu. Das bedeutet, Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Bereitschaft, uns zu vergeben, ist jeden Morgen neu. Bei uns wird's alles ein bisschen alt. Wir gehen vielleicht sonntags heraus, erfüllt von der Gegenwart Gottes. Und Montag sind wir noch gut drauf, Dienstag, Mittwoch lässt's ein bisschen nach. Wenn uns Donnerstag jemand nervt, dann merken wir schon langsam, wir werden aggressiv. Freitag ist ganz schlecht. Da steht das Wochenende vor der Tür, wenn da einer blöd kommt. Aber wisst ihr, Gott, und das ist das Schöne, Gott verändert sich nicht. Er bleibt immer derselbe. Und ich merke, dass mir es ab und zu passiert, dass ich Gott mit mir selber vergleiche oder mit meinem natürlichen Vater oder mit irgendeinem Mensch, den ich kenne. Und dann wird das Bild von Gott verzerrt. Das ist wie wenn einer so eine verzerrte Scheibe davor schiebt und ich Gott nicht mehr klar sehen kann, sondern ich sehe es durch ein verzerrtes Bild. Geht es euch manchmal auch so? Wo du denkst, Gott ist jetzt zornig, Gott ist jetzt traurig, Gott ist jetzt enttäuscht, Gott ist jetzt diese, Gott ist jetzt das. Aber seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wir müssen sie nur nehmen. Wir müssen nur uns bewusst machen, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und dann dürfen wir jeden Morgen neu durchstarten. Können jeden Morgen sagen, Herr, heute ist ein guter Tag, ein Tag mit dir. Und wisst ihr, den Frieden, den wir in unserem Herzen haben, den hat die Welt nicht. Du hast vielleicht mit Arbeitskollegen zu tun, vielleicht mit Nachbarn, die immer gut gelaunt sind. Aber glaub mir, die haben ihre Sorgen, die haben ihre Nöte, die haben ihre Herausforderungen, wo sie nicht wissen, wohin damit. Und meistens, vor allem in Deutschland, wird es ertränkt. Wir sind ein Land der Ertränker, und zwar am Alkohol. Die meisten Menschen ertränken ihre Probleme. Und ich habe neulich mal eine Statistik gesehen, da bin ich erschrocken, wie viel Frauen, es gibt in Deutschland, die Alkoholikerinnen sind. Es ist erschreckend, wenn man sowas sieht. oder hört, und dann weißt du, die Leute wissen nicht, wohin mit ihren Sorgen, wohin mit den Problemen. Und wir haben Jesus. Manchmal haben wir so ein bisschen ein Brett vom Kopf, wie so ein Ochse, der nicht weiß, wohin es geht. Und dann beten wir erst an zweiter und dritter Stelle. Geht's euch manchmal auch so? Dass wir nicht gleich auf die Idee kommen, Jesus einzuladen. Weil wir immer versuchen, selber zu wurschteln. Und auch da bin ich so froh, dass es die Gnade gibt. Ich bin so froh, dass Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In 1. Johannes 2, ab Vers 1 in Luther, da heißt es, meine Kinder, oh, ich liebe es, wenn Gott mich so anspricht, ne? Ich glaube, das sind wir heute Morgen. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Die Bibel schreibt uns vieles, Gott sagt uns vieles, damit wir nicht sündigen. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Also die Bibel, das Ziel des Wort Gottes ist es, dass wir erst gar nicht sündigen. Oder dass wir lernen, aus der Sünde rauszuwachsen. Dass wir lernen, die Sünde hinter uns zu lassen. Die Dinge, die uns von Gott trennen. Sünde ist ja nicht das, was uns die Freude verdirbt, wo Gott ein Spielverderber ist, sondern Sünde bringt den Tod. Es bringt Trennung zwischen uns und dem Vater. Und keiner will das. Und wir alle wissen, dass die Sünde, die wir früher so gern getan haben, heute nicht mehr so gut schmeckt. Dass das einfach nicht mehr unser Geschmack ist. Und dass wir einfach nicht merken, dass der Vater es gut mit uns meint. Wenn er sagt, damit wir nicht sündigen, dann will er uns bewahren vor der Frucht der Sünde. Und manchmal sind manche Dinge sind sehr verlockend. Schon mal erlebt, dass du denkst, ah komm, ist doch nicht so schlimm, einmal ist keinmal. Aber wir lernen entweder auf dem harten Weg oder auf dem weichen Weg, dass die Sünde nicht gut für uns ist. Und manchmal erlebt man auch Christen im Umfeld, man erlebt Christen, die hier mal in der Gemeinde waren und wieder gegangen sind. Man erlebt immer wieder Menschen, die einfach nicht verstehen, dass die Sünde einfach den Tod bringt. Dass sie einen Preis hat. Und wenn du siehst, was Jesus am Kreuz gezahlt hat, dann verstehen wir doch irgendwo, dass dieser Preis, der zu bezahlen war, den hätten wir nie bezahlen können. Und ich weiß nicht, wie man als Christ fröhlich weiter sündigen kann und Aussagen trifft, ob das Stehlen ist, ob das Lügen ist, Betrügen ist und noch schlimmere Sünden und sagt, ja, ne, ist okay. Ich habe die Woche von jemand erzählt bekommen aus der Gemeinde über jemand, der schon eine Weile nicht mehr in die Gemeinde kommt und in tiefer Sünde verstrickt ist, leider. Und die Aussage war, ja, der Thomas sagt doch immer, Jesus vergibt mir alles. Leute, sowas tut mir richtig weh. Da erschrecke ich. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie es Jesus geht? Jesus hat wirklich unter Schmerzen, unter den schlimmsten Schmerzen gelitten. Peitschenhiebe, Dornenkrone, den Bart rausgerissen, angespuckt, verachtet. Das ist doch nicht einfach so geschehen. Das hat er doch nicht beim Vorbeigehen gemacht. Wir wissen, was im Garten Gethsemane war, wie Jesus gekämpft hat, damit er das nicht durchleiden muss, oder? Aber er sah dich, er sah das Herz des Vaters und er wusste, wenn er nicht geht, sind wir alle verloren. Da kannst du doch nicht hergehen und fröhlich weiter sündigen und so tun, als wäre alles okay. Thomas hat gepredigt, Jesus bezahlt alles, obwohl das stimmt. Es stimmt, aber ich frage mich, wo ist denn da die Liebe, oder? Ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich mir so vorstelle, wie Jesus gelitten hat. Den Film Passion, den konnte ich gar nicht komplett angucken. Ich habe zigmal ausgeschaltet, weil ich bin fast umgefallen vor Schreck. Das ging mir so an die Substanz. Ich habe viele Ansätze gebraucht, bis ich den Film komplett anschauen konnte. Und danach war ich durch den Wind. Und habe gedacht, boah, das ist nur ein Film, aber es ist krass. Und ich bin mir sicher, dass das in Wirklichkeit noch viel schlimmer war. Und ich rede nicht von den, ja, soll ich sagen, kleinen Sünden, das hört sich schon wieder so, oder verharmlosend. Nee, ich meine wirklich, wenn jemand bewusst Dinge tut und sagt, nö, ist ja in Ordnung so. Du kannst ja nicht hergehen und sagen, morgen überfalle ich eine Bank, Jesus, vergib mir. Ich kann das Beispiel jetzt nicht sagen, weil ich will nicht, dass er draufkommt, von wem ich rede. Aber ich kann doch nicht bewusst hergehen. Ich verstehe das nicht. Ich kann es mir nur mit einer Sache erklären. Entweder ist die Verblendung vom Teufel schon so fortgeschritten, dass die Person das gar nicht mehr wahrnimmt, was sie da tut, oder da war nie wirklich Liebe zu Jesus im Herzen. Beides ist fatal, oder? Beides ist fatal. Und die Bibel sagt uns aber, hey, wenn wir sündigen alle noch, aber ich hoffe nicht bewusst und nicht sich drauf freuend. Uns passiert immer, jeden Tag passiert was. Mal sagen wir Lüge, mal das, mal dies, mal ne, verletzen wir jemand oder was auch immer. Sünde ist übrigens auch die Dinge, die wir nicht tun. Wir denken immer nur an das, was wir tun. Wenn Jesus sagt, komm, sprich die Person an, wir trauen uns nicht, dann ist es ein Lernprozess. Aber im Prinzip ist es auch Sünde. Oder wir beten nicht oder wir lesen Bibel nicht, weil wir keinen Hunger haben. Jesus ist zu mir noch nie gekommen und hat gesagt, los Thomas, bete, los, lies Bibel. Das macht er nicht. Ich spüre in meinem Herzen, es wäre jetzt gut für mich. Gott ist immer noch in Ordnung, wenn wir nicht beten. Auch wenn wir nicht Bibel lesen, ihm geht's immer noch gut. Die Frage ist, wie geht's mir? Geht's mir noch gut, wenn ich nicht bete, wenn ich nicht Bibel lese? Und ich erwische mich oft, wo ich merke so, ah, mein Fleisch hat gar keine Lust. Hast du auch noch ein Fleisch? Das dann in die Disziplin zu bekommen und zu sagen, nee, ich setz mich jetzt hin, ich lese jetzt in der Bibel, ich schaue mir jetzt an und ich sage, Heiliger Geist, was ist heute dran, was hast du für ein Wort für mich? Und dann berührt mich irgendwas, ich spüre, wow, krass, manchmal ist es Korrektur, manchmal ist es ein Wort der Ermutigung, das nächste Mal ist es einfach nur ein Vers, wo ich noch tiefer begreife, wie sehr Jesus mich liebt. Stimmt's? Ich denke mir jeden Sonntag, ihr alle habt einen Knall, ihr seid verrückt. Sonst wärt ihr nicht hier. Aber dieser Knall ist super. Ihr habt den Knall vom Herrn gehört. Ihr habt irgendwo einen Hunger. Ihr habt irgendwo einen Hunger nach Gott, oder? Selbst wenn ich mal daneben bin, wenn ich mal nicht so gut drauf bin, selbst wenn ich mal ein bisschen hart rüberkomme, ihr kommt immer noch, oder? Und das zum Teil schon viele, viele Jahre. Aber ich sehe in eurem Leben, da tut sich was. Da ist eine Veränderung da, da ist Frucht da. Und das ist das Schöne. Zu sagen, Jesus, danke, dass du der Fürsprecher bist beim Vater für mich. Mit all meinem Versagen. Sind wir alles irgendwo Versager? Ja. Aber wenn wir aufs Versagen schauen, kommen wir nie aus dem Versagen raus. Sondern das Versagen wird immer größer. Und ihr wisst, alles, was wir größer machen, wird Gott kleiner. Wenn wir eine Sorge groß machen, wird Gott klein. Wenn wir ein Problem groß machen, wird Gott klein. Wir müssen wirklich im Glauben vorwärts gehen. Und dann merken wir, je mehr der Glaube wächst, desto größer wird Gott und das Problem wird klein. Und das ist ein Prozess. Wollen wir nicht immer, gell? Wir wollen lieber so ein Konto, wo wir abheben können, als irgendwas draufzahlen. Aber die meisten Menschen haben zuerst auf ihr Konto bezahlt. Einbezahlt, bevor sie was machen können? Abheben. Und im Glauben ist es dasselbe. Wir zahlen auf unser Glaubenskonto ein, wir investieren, wir erneuern uns durch die Erneuerung unserer Sinne, haben wir letzte Woche angeschaut. Wir verändern unser Denken, wir lassen immer mehr Weisheit aus der Bibel in unser Denken hinein, in unser Herz und daraus verändert sich unser Reden und unser Denken und das, was wir erwarten, auch die Lösungsansätze sind ganz andere. Manchmal lässt Gott Situationen in unserem Leben zu, wo du wirklich mit dem Rücken an der Wand stehst. Wo du weißt, wenn Gott jetzt nicht ein Wunder tut, dann war's das. Das sind Situationen, die lieben wir alle, gell? Da sind wir ganz happy, wenn sowas ist. Aber da merken wir, Gott ist treu und da gehen wir wirklich auf die Knie und schreien nach dem Herrn, sagen, Herr, vor mir das Meer, hinter mir der Pharao. Und jetzt, ich habe keine Antwort mehr. Und dann kommt die Rettung, dann kommt die Lösung. Kommt sie oder kommt sie nicht? Die kommt, weil Gott treu ist. Und dann merken wir und denken, boah, das war aber ein Abenteuer, hey. Das war aber ein Ritt. Das war ein wildes Pferd und eine wilde Strecke. Hoch, runter, rüber, rüber, ja. Bevor du richtig verstehst, wo reiten wir eigentlich hin, ist der Ritt zu Ende. Und dann merkst du so, boah, krass, was war das denn? Was war das denn? Manchmal ist Gott es zu, um uns zu zeigen, vertrau mir, halt fest, hoff auf niemand anders als auf mich. Nur ich bin deine Rettung, ich bin deine Rettung. Wenn du in der Welt eine Rechtsschutzversicherung hast, dann kannst du dich ein klein wenig zurücklehnen, die kostet Geld, nicht wenig. Und die prüft immer, wenn du einen Fall beantragst, wo du Rechtsschutz möchtest, prüft die Versicherung, ob da Aussicht auf Gewinn ist, um den Fall zu gewinnen. Ist die Aussicht nicht da, ist deine Rechtsschutzversicherung für die Katz. Die lehnen das ab. Ja, da hast du ein Problem. Da musst du alles selber zahlen. Hast du kein Geld für einen Rechtsanwalt, bist du verloren. Ist es nicht gut, dass wir im Himmel einen Rechtsanwalt haben, einen Advokat, nämlich Jesus selber, der vor dem Vater steht und sagt, komm, Papa, ich weiß, der Thomas hat es gemacht oder gesagt oder getan oder sich dafür entschieden, auch gegen meinen Willen, ich habe ihn 100-mal gewarnt, er hat es trotzdem gemacht, jetzt ist er im Loch, aber ich habe am Kreuz bezahlt. Und wisst ihr, was das Allerschönste ist? Es gab noch nie in der Geschichte der Schöpfung ein Gebet oder eine Bitte, die Jesus an den Vater gestellt hat, wo der Vater gesagt hat, nein. Gab es nicht. Das einzigste vielleicht das Kreuz. Aber auch da hat Jesus gesagt, nicht mein Wille geschieht, sondern deiner. Aber danach, Jesus ist der Fürsprecher im Himmel für dich. Stell dir das mal vor. Das kostet kein Geld. Da wird vorher nicht geprüft auf Aussicht, ob Erfolg ist. Der ist immer für dich da. Er ist der Fürsprecher, er spricht für dich beim Vater. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wisst ihr, wenn du die Geschichte der Christenheit nimmst, 2000 Jahre, waren da fröhliche Christen 2000 Jahre? Oder war es eher immer wieder Verdammnis? Wisst ihr, in der Christenheit ist so viel Schlimmes passiert. Viele, viele Kindermädchen in einem reichen Haushalt wurden von dem Herrn geschwängert. In den letzten paar hundert Jahren. Dann war das Mädchen schwanger, dann kriegt es die Herrin mit, sagt, diese Schlampe, die muss aus dem Haus. Obwohl ihr Mann das war. Damals gab es kein DNA, niemand konnte beweisen. Wenn sie gesagt hat, es war der Herr, wurde sie noch mehr. Dann wurde sie zum Teil noch verhauen. Wie kann die sich erlauben, sowas zu behaupten? Ne? Dann ging sie irgendwo zur Kirche und die haben gesagt, das Kind ist ein Bastard. Ist ein eheloses Kind, ein Bastard. Und dann wurde das Kind manchmal aufgenommen in Kinderheim. Da war es das unterste aller Kinder, weil es ein Bastard war. Und dem Mädchen wurde alles unterstellt, dass sie eine Schlampe ist und unzüchtig und alles. Anstatt ihr mit Liebe, Gnade und Verständnis zu begegnen und dem Kind genauso. Und oft wurden diese Kinder die schlimmsten Mörder, auch früher. Und ganz schlimme Mörder, weil die irgendwo hin mussten mit ihrem Hass. Und mit ihrer Ablehnung. Und denen, denen Unrecht widerfahren ist. Das hat Jesus gestern und vorgestern mit mir so gedealt. So in den Gedanken, wo Jesus stellt mir manchmal eine Frage, Thomas, so und so. Und genau das, was ich euch gerade erzähle, hat Jesus mir gesagt. Wie kann man diesem Kind so ein Unrecht antun? Kann das Kind was dafür? Das Kind ist völlig unschuldig. Und manchmal frage ich mich, warum Gott das macht, dass das Mädchen schwanger wird. Wäre das nicht viel, sind wir schon wieder. Mir passiert es manchmal, dass ich denke, ich weiß es besser wie Gott. Euch passiert es nicht, hoffe ich. Aber mir passiert es manchmal, dass ich gern mit Gott, warum machst du nicht so, warum nicht so, nicht so, nicht so. Und ich merke immer, ich fahre in eine Sackgasse rein. Ich kann mich noch so sehr bemühen, da geht es nicht weiter. Ich kann nur zurück, wo ich reingefahren bin. Das ist das Einzige, was dir hilft, wenn du mal in eine Sackgasse kommst. Fahr zurück, wo du falsch abgebogen bist. Und dann Buße tun und sagen, Herr, ich bin nicht schlauer wie du. Ich verstehe es jetzt zwar nicht, ich hätte es so gemacht, aber ich weiß, du bist gut. Und wie ist die Kirche oder die Institution der Christen oder nenn sie, wie du willst, wie ist die umgegangen mit Leuten, die so ein Leid widerfahren ist? So ein Unrecht, noch ein Unrecht auf das nächste Unrecht. Unfassbar, wo war da die Nächstenliebe? Und da frage ich mich oft so im Kopf, was hätte Jesus getan? Hätte Jesus das Mädchen auch verurteilt? Hätte er sie auch verdammt und das Kind dazu? Schon heftig, gell? Aber wir haben einen Fürsprecher. Ich bin so froh, dass ich in der Zeit lebe, wo ich jetzt lebe. Wenn auch die Zukunft jetzt ein bisschen schwieriger wird. Aber ich weiß, Gott ist immer noch derselbe, oder? diese Freiheit, die wir hier haben und diese Wahrheit, die Gott jeden Sonntag uns predigt und uns nahe bringt, das ist ein Gnadengeschenk. Immer wieder aufs Neue, stimmt's? Immer wieder aufs Neue. Nämlich so zu denken, wie Jesus denkt und sagen, Jesus, was ist jetzt gerade dran? In manchen Situationen, wo ich explodiere, das passiert ab und zu noch, da merke ich hinterher, fühlt sich an wieder wie so ein Loch, gell? Ich möchte den anderen ins Loch werfen, merke aber, ich bin selber reingefallen. Und da hilft mir nur die Gnade raus. Zu sagen, Herr, hilf mal raus, jetzt tut mir leid. Amen. Und ich bin so froh, dass Gott mich korrigiert. Ich nehme immer mich als Beispiel, obwohl ich auch an euch denke. Auch wenn euch gerade wieder amüsiert, aber ich weiß, ihr seid auch ab und zu im Loch. Es gibt viele Löcher. Aber das Einzige, was uns da raushilft, ist immer wieder die Gnade Gottes und die Liebe Gottes. Ich merke, Gott gibt viel Gas mit uns hier. Es ist viel Ermahnung, ich weiß. Es ist viel Zurechtweisung. Es ist manchmal eine harte Schule hier. Aber ich weiß, ihr seid eine Elite. Nicht, weil ihr besser seid, sondern weil Gott was vorhat mit euch. Gibt so ein Sprichwort, das heißt, es ist selten zu früh, aber nie zu spät. Und Gott hat immer wieder denselben Plan mit dir. Wir beten manchmal, sagen, Herr, gib mir was Neues. Manchmal habe ich auch schon gehört, predig doch mal was Neues. Was soll denn der Lehrer machen, wenn du die dritte Klasse nicht schaffst? Soll er dich dann in die fünfte stecken? Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Bei manchen ist halt dran, dass sie die dritte Klasse wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und das ist auch nicht schlimm. Gott hat so viel Liebe, dass er da nicht im Himmel sitzt und weint, sondern er freut sich, wenn es vorwärts geht. Vers 2. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Seht ihr das? Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus, die Person Jesus, ist die Versöhnung. Immer wenn Jesus durch den Himmel läuft, läuft was spazieren? Versöhnung. Nicht Gericht, nicht Anklage. Versöhnung läuft. Immer wenn der Vater den Sohn trifft, die sind zwar eins und zusammen, aber ich will es mal zum Bild darstellen. Immer wenn der Vater den Sohn sieht, wird er an was erinnert? An die Versöhnung. Immer wenn du betest und Jesus für etwas bittest, was schickt Jesus? Versöhnung. Was ist denn schiefgelaufen die letzten 2000 Jahre mit der Christenheit? Ich sage euch, was da schiefgelaufen ist. Wenn du Religion nimmst oder das Wort Gottes nimmst und trennst es von der Liebe, ist es immer noch hart und Religion. Es verändert sich nicht. Richtig? Vielleicht hast du heute falsch geparkt und ich weiß das. Du stehst im Halteverbot. Da kann ich zu dir sagen, Mensch, du stehst im Halteverbot. Gibt's doch nicht. Oder ich sag, ey, stehst im Halteverbot. Das gibt's doch nicht. Der Ton macht die Musik, oder? Ich muss gar nicht erklären, wie es gemeint ist. Du spürst sofort, und Kinder sind da schneller als wir Erwachsenen. Kinder merken sofort. Kinder gehen manchmal zu Fremden und manchmal machen sie, bei der Tante. Kinder spüren, da stimmt was nicht. Stimmt's, muss man mal beobachten. Ist interessant. Kinder spüren ganz schnell, was ein liebevoller Mensch ist und Tiere auch. Zu mir kommen immer alle Hunde. Bis auf ganz wenig Ausnahmen. Und da amüsiere ich mich schon, weil manchmal treffe ich jemanden, sagen die, ja, Vorsicht, der geht zu keinem Fremden. Dann denke ich mir, 21, 22, wupp, steht er da. Immer. Das ist ganz komisch. Die spüren da was. Und wisst ihr, ich glaube auch Menschen spüren bei uns was, ob wir mit der Liebe gefüllt sind oder nicht. Wir haben mal einen schlechten Tag, das passiert. Da sind wir nicht so christlich, christusmäßig, wie auch immer. Aber letzten Endes in unserem Herzen Können wir immer sagen, Herr, was ist in der Situation dran? Was ist dran? Was willst du von mir? Wie siehst du die Situation gerade? Was ist die Antwort? Was ist die Lösung? Amen. Und ich garantiere, da kommt manchmal was anderes raus, wie das, was wir gerade so uns gewünscht oder sonst irgendwie, wo wir uns die Lösung. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gell? Aber manchmal merken wir so, oh, jetzt kommt was über uns. Es gibt Leute, die können dich brutalst provozieren, oder? Heute machen wir so eine kleine Reise durch 1. Johannes. Ich habe 4 Bibelstellen mit ein paar längeren Versen. Ich glaube, das segnet dich. 1. Johannes 3, Vers 1. Und da heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Immer wenn da steht, siehe oder seht, heißt es, schau da drauf. Mach deinen Blick da drauf. Verändere deinen Fokus. Das haben wir letzte Woche gehört, oder? Ein Fokus verändern. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen. Das hilft uns auch in so Situationen zu sagen, hey Papa, nicht mein Wille geschieht, dein Wille. Lass mich sehen, wie sehr du mich liebst, damit ich andere lieben kann, wenn sie noch so einen Mist bauen, oder? Wo du merkst, wow, krass. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Er hat sie uns erwiesen. Es ist Fakt, es ist Vergangenheit, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht. Haben wir gerade schon uns angeschaut. Warum kennt uns die Welt nicht? Weil sie ihn nicht kennt. Wisst ihr, wie oft ich in meinem Leben schon gedacht habe, seit ich bekehrt bin? Wie gut es für manche Menschen ist und ihre Gesundheit, dass ich mich bekehrt habe. Ja, ohne Flachs. Wirklich, ich denke es oft. Ich hätte manchmal so Lust, Leute zu verhauen, wo ich das denke, ey, der hat jetzt eine Watschen verdient, aber nicht nur eine. Und dann kann froh sein, dass ich bekehrt bin. Und wahrscheinlich kann ich auch froh sein, dass andere bekehrt sind, die vielleicht mir mal eine Watschen geben hätten, oder? Überlege mal, wie gut der Vater zu dieser Welt ist, indem dass du bekehrt bist. Und diese Liebe hat der Vater uns erwiesen. Wir müssen nicht auf die Suche gehen und sagen, ich bin der Jäger nach der verlorenen Liebe. Die ist da. Vater liebt uns durch und durch. Ich glaube, das ist heute Morgen so eine kleine Liebesbotschaft an dich. Wo der Vater dir sagt, er liebt dich durch und durch. Die Welt kennt uns nicht. Das ist Fakt. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Wir leben in einer feindlichen Umgebung. Aber mitten im Sturm, im Auge des Sturms, ist der Ort der Bewahrung. Im Auge des Sturms ist der Ort der Frieden, da wo es windstill ist. Richtig? Wir haben manchmal auch Stürme in unserem Leben, Herausforderungen, Situationen, die uns die ganze Kraft kosten. Ob es mit unseren Kindern ist oder mit Nachbarn, Arbeitskollegen, mit dem Chef, oder? Vielleicht mit dem Finanzamt, keine Ahnung, wer da alles aktiviert wird, um dich zu attackieren. Aber tief in dir drin hast du Jesus und du kannst sagen, Jesus, ich gehe mit dir da durch. Es ist ein Unterschied, ob du mit Gott durch ein Problem gehst oder ohne Gott. Macht einen riesen Unterschied am Ende. Von außen sieht man das nicht. Die gucken dich an und sagen, ja, wo ist denn dein Gott jetzt? Der steht gerade beim Vater und betet. Der ist mein Fürsprecher. Amen. Wenn du betest und du hörst nichts, dann darfst du wissen, Jesus ist zumindest beim Vater und bittet für dich. Bevor die Situation losgeht, sind die Engel schon da. Es gibt ein tolles Buch, heißt Begegnungen mit Engeln, von einem Pastor Buck. Das ist in den 70er Jahren geschehen. Da haben die Engel Gottes in seinem Haus ein Hauptquartier errichtet. Und eines Tages sind ihm die Augen aufgegangen, er sah hunderte von Engeln da, die da, war wie so eine Schaltzentrale, wie das Pentagon vom Himmel. Und da hat er mit dem Erzengel Gabriel gesprochen. Erzengel Michael hat er gesehen. Das Buch müsst ihr mal lesen, altes Buch. Das hat mir Anfang meines Glaubens unheimlich viel gebracht. Und wenn die anfangen zu anbeten, schweben die in seinem Wohnzimmer. Die Amis haben doch so hohe Decken im Haus. Und dann schweben die in der Luft, Kopf an Kopf. Er war höher wie der Engel, von den Beinen her, aber vom Kopf gleich. Und er sagte, wenn wir anbeten, sind wir vor dem Vater alle gleich. Und er sagte, der Engel, etwas ganz Interessantes. Da standen so Kriegsengel um das Haus rum und Dämonen versuchten anzugreifen, ging nicht. Und dann sagte er, lange bevor ihr betet um Schutz, hat der Vater schon die Engel gesandt. Du fängst an zu beten, weil du spürst, ein Angriff ist da. Da stehen die Engel schon lang da, bevor du anfängst beten. Das hat mir so viel Druck genommen, wo ich frisch Christ war. Dachte ich, boah, cool. Der Vater weiß schon lange vorher und der Sohn betet schon lange vorher für dich um deinen Schutz, bevor die Situation ist. Bevor die Dämonen kommen. Und glaub mir, es sind immer dreimal so viele Engel da, wie Dämonen kommen. Amen. Weil Gott gut ist. Weil er einfach für dich ist. Die Welt kennt uns nicht. Das ist auch etwas, was man als Christ lernen muss, gell? Wo man wirklich loslassen muss und sagen, oh, deswegen ist auch die ganze Auswanderei. Egal, ob du nach Australien gehst, Paraguay oder was, ne, es ist immer noch die Welt. Es ist immer noch dieselbe Welt. Es ist immer noch dieselbe Erde. Egal, wohin wir gehen. Ich amüsiere mich immer, jetzt wollen sie eine Station auf dem Mars bauen. Mit so cool Kügelchen, wo die alle drin sind. Dann denke ich mir, ihr habt wieder nichts verstanden. Ihr nehmt euch ja mit. Das Problem ist auf dem Mars nicht weg. Das Problem kommt mit dir zum Mars. Wahrscheinlich wird der Mars ganz betrübt werden. Mars macht dann mobil. Die Welt kennt uns nicht. Irgendwo ist uns das klar, aber denk mal in der Tiefe drüber nach. Warum fährt er jeden Sonntag einen Gottesdienst? Was macht ihr da eigentlich? Ja, wir singen Lieder und hören das Wort Gottes. Oh, wie langweilig. Und was machst du so? Ich gehe jeden Sonntag ins Stadion und guck mir 11 Bekloppte an, die den Ball hinterher rennen oder 22. Und wenn sie ihn endlich haben, schießen sie ihn wieder weg. Ich verstehe das nicht. Und dafür gibt's einen Haufen Geld. Jo, ob das besser ist? Wir wohnen ja direkt an der Bundesstraße. Gestern Abend wieder. Das heißt, so spät heiratet niemand. Das kann wieder nur Fußball sein. Da habe ich rumgezappt. Naja, die Idioten laufen schon wieder. Gut, ich bin kein Fußballfan. Aber so ist es. Sie beten Dinge an, wo wir sinnlos, ja. Oder wenn ich nächsten Tag irgendwo bin und da sind ein paar Männer und dann diskutieren sie, wie wenn sie die allergrößten Experten wären, wenn der jetzt dann hätte er noch und dann wäre er drin gewesen und dann sagt der andere, nee, du hast ja keine Ahnung und dann denk mir, das ist wie wenn ich jetzt mit euch diskutiere, was wäre da von gestern? Wäre die Sonne da gestanden, wäre es nicht so warm gewesen und es ist, wie es ist, es bringt nichts. Aber ich bin so froh, dass ich nicht von der Welt mehr bin. Dass die Dinge in der Welt mich überhaupt nicht mehr interessieren. Wir leben noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Und das macht den Unterschied. Und ich weiß, da draußen gibt's welche. Wenn du dich fragst, was ist der Sinn meines Lebens, dann gibt's da draußen noch welche, die gefunden werden müssen. Gott hat die ganz große Sendung vermisst. Er forscht überall nach, wo der Letzte ist, wo er rettet werden muss. Die Bibel sagt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, kommt Jesus wieder. Also haben wir noch einen Job. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, um die letzten Mohanikaner, oder wie nennen sie, wie du willst, zu finden. Die letzten Kinder Gottes, die noch zu Jesus kommen müssen. Und da auf diesem Weg wirst du viele erleben, die gegen Gott sind, die gegen Jesus sind. Aber du darfst dich davon nicht entmutigen lassen. Die Welt ist gegen dich. Lass dich nicht entmutigen. Spüre das gerade so als Botschaft. Einigen zu sagen, wenn du Ablehnung erlebst oder Unverständnis, fokussier dich nicht da drauf und sag, oh, jetzt sage ich nichts mehr. Schnauze voll, Kopf in Sand, Vogelstrauß. Mach das nicht. Weil sonst sehen die Leute nur noch dein Hintern und das wollen sie nicht. Bleib lieber mit dem Kopf oben und erzähl ihnen von Jesus. Amen. Erzähl ihnen von Jesus. Und du wirst sehen, da ist Frucht. Manchmal ist es besser, bevor man hunderte Leute an einem Tag anquatscht, zu beten, zu sagen, Herr, wo? Wo heute? Ja, geh in nach Heidelberg Fußgängerzone. Herr, und wo gehen CNA? Und wo Damenabteilung? Und wo BHs? Aha, als Frau. Ne? Ihr versteht schon. Weil ich sehe gerade schon wieder das Entsetzen. Okay? Und dann siehst du da vielleicht eine Frau und du merkst irgendwie, oh, ich glaube, das ist sie. Und dann ist dann ein Gespräch. Und vielleicht bekehrt sie sich dann. Oder du bist jemand, der begießt. Manchmal bist du der Samengeber, einmal der Begießer und einmal der, der erntet. Wenn du den Samen gibst, dann kannst du nicht gleichzeitig ernten. Dann darfst du auch loslassen und sagen, ja, Herr, ich befehle es in deine Hände. Mach weiter, der Nächste kommt. Und Gott schickt den Nächsten, wo begießt und begießt und begießt. Und die vielleicht sagt, ich habe das schon öfters von Arbeitskollegen gehört. Mensch, du bist die Woche schon der Dritte, der mir von Jesus erzählt. Das ist schon komisch. Gibt's da nur noch Christen? Nee. Die sind hinter dir her. Und zwar mit dem Netz. Wir kriegen ihn. Amen. Welche Liebe hat uns der Vater erwiesen? Wenn wir das weitergeben, diese Liebe, die der Vater an uns hatte, dann sind wir viel besser drauf. Ich habe für mich gemerkt, die letzten paar Wochen war ich so mürrisch, habe nicht verstanden, warum. Und dann bete ich, sag, Herr, was ist denn los mit mir? Hat Gott mir einige Punkte gezeigt? Und dann weiß ich, okay, ich habe das Problem, nicht die anderen. Aber da kommt dir einer blöd vor ums Eck und du denkst, der ist das Problem. Nee, der ist nicht das Problem. Der ist nur der Auslöser, dass du siehst, da ist was. Richtig? Und dann merkst du, oh, ja, ich habe eine Baustelle und dann will der Heilige Geist mit dir zusammen an diese Baustelle ran und will sie bearbeiten. Und dann helfen auch keine Drogen, da hilft kein Alkohol, da hilft nichts, wo wir uns irgendwo ablenken oder irgendwo, wir müssen an dieses Problem ran. Und dann, der Heilige Geist ist so genau, der sagt dir ganz genau, da klemmt's. Korrekt? Und dann bist du froh, wenn das bearbeitet ist und merkst, oh, Halleluja, ich bin wieder frei, ich kann wieder richtig tief durchatmen. Es geht weiter, Brustpanzer der Gerechtigkeit ist wieder da. Ich kann wieder, das geht nur, wenn du dich gerecht fühlst. Wenn du dich ungerecht fühlst, weil du denkst, du bist ungerecht oder du denkst, die Welt behandelt mich ungerecht, dann fühlst du dich wieder ungerecht. Da musst du sagen, die Welt ist ungerecht und sie will mich ungerecht behandeln. Aber ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wann? Jetzt, heute und hier. Das dauert manchmal ein bisschen, weil wir nicht gleich merken, was da wieder läuft. Weil es manchmal so ein Prozess ist, der kommt zu schleichen durch die Hintertür. Da ärgert uns einer, da lässt einer einen Spruch, da nimmt um einer wieder die Vorfahrt. Und man merkt so, da steigt was hoch. Aber das Fett schwimmt immer oben auf der Suppe. Das ist nicht so schwer zum Finden. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht. Denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Boah, welch eine Verheißung. Wir sind jetzt schon Gottes Kinder, aber niemand sieht es. Ist mal einer zu dir gekommen, oh, hallo, Frau Bauer, oh, Tochter Gottes, schön, Sie kennenzulernen. Wow, welche Majestät. Schon mal erlebt? Ich glaube nicht. Und wenn, dann frag dich, ob da ist vielleicht was komisch, aber man sieht es nicht, dass wir Söhne und Töchter sind, korrekt? Äußerlich. Es ist noch nicht die Zeit, wo man es äußerlich wahrnimmt. Aber es wird die Zeit kommen in der Ewigkeit, wo man äußerlich wahrnehmen wird bei dir und bei mir, ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne Falten, ohne Narben, ohne Erinnerung aus dieser Welt, dass du ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten bist. Wenn es offenbar wird, eine Verheißung, Verheißung ist Zukunftsform, Gottfakt ist jetzt. Eine Verheißung ist in der Zukunft. Der Vater sagt, halt noch ein bisschen durch, die Welt mag dich nicht, aber ich mag dich. Die Welt ist nicht für dich, aber ich bin für dich. Die Welt liebt dich nicht, aber ich liebe dich. Okay, das immer wieder, muss man sich immer wieder ins Bewusstsein holen. Wir wissen aber, weißt du es auch? Hast du es fest in deinem Herz abgespeichert, dass du ein Sohn, eine Tochter des Höchsten bist? Wenn es offenbar wird, wenn wir gesehen werden, alle, die dich jetzt ablehnen, egal ob sie irgendwann sich bekehren oder nicht, die werden dich sehen, spätestens im jüngsten Gericht. Weißt du das? Alle deine Feinde werden am jüngsten Gericht gucken und werden sehen, oh krass, der war ja doch kein christlicher Spinner. Boah krass, der ist Sohn Gottes. Du wirst eine Krone tragen. Du wirst einen Ring haben, du wirst, je nachdem, wo dein Stand auf Erden war, wirst du in der Ewigkeit erkannt werden. Und die Leute werden staunen. All die Ehre, hör mir gut zu, die dir hier verwehrt bleibt, wirst du dann bekommen. Nicht nur vom Vater, auch von denen, die verloren sind. Weil die Bibel sagt, jedes Knie und jede Zunge wird bekennen müssen, dass Christus der Herr ist. Und damit bekennen sie auch, dass du und ich, dass wir Söhne Gottes sind. Stell euch das mal vor, was der Vater vorhat. Aber dann werden wir so sein, dass unser Herzlein das weder braucht, noch sich danach sehnt, noch schadensfroh ist. sondern es wird uns überhaupt nicht touchen, weil es uns nicht mehr bestimmt, was andere über uns sagen, weil wir dann wissen, wer wir sind. Und zwar, wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Amen. Hier haben wir noch einen Kampf, weil wir gehandicapt sind durch dieses Fleisch, in dem wir noch sind. In der Ewigkeit sind wir von diesem Fleisch befreit. Er wird nichts mehr sein, was uns behindert. Es wird eine klare Wahrheit sein, die jeder sehen kann. Stellt euch das mal vor. Dann werden wir offenbar werden, weil wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und er wird uns sehen, wie wir sind. Und wir werden sagen, gut, und er wird sagen, gut. Denn da wird nichts mehr sein, was uns trennt. Noch jemals in der Lage sein wird, uns zu trennen. Amen. Leute, freut ihr euch da drauf? Freut ihr euch da drauf? Es ist nicht mehr lange. Manche haben vielleicht noch 20, vielleicht manche haben noch 50 Jahre, bis sie den Herrn sehen, wenn davor die Entrückung nicht ist. Aber wir sind bald in der Ewigkeit. Ich persönlich glaube, es geht nicht mehr so arg lang. Aber selbst wenn ich es nicht erlebe und vielleicht als 100-Jähriger normal sterbe, mir doch egal. Ich habe doch Jesus. Ob ich lebe oder sterbe, sagt Paulus, Christus ist mein Gewinn. Lebe ich, so lebe ich für Christus, sterbe ich für Christus. Wir haben all inclusive. All inclusive. Amen. Wir haben Zugang zu den Reichtümern. Leute, wenn ich mir überlege, die ersten 10 Jahre meines Christseins, ich habe in der Gemeinde nur einen Stuhl gewärmt. Ich habe weder was verstanden noch irgendwas. Es war wie in einem Club. Da war die Oma, die jeden Sonntag aufstand, so spricht der Herr. Und jeder hat die Oma angeguckt. Das war jede Woche dasselbe. 10 Jahre lang habe ich gedacht, die Oma ist der Hammer, ey. Boah, die kennt Jesus. Wenn ich ein Problem hatte, dachte ich, frag mal die Oma. Aber die hatte ein Gebiss, eines für Normalessen und eines mit so Reißzähnen. Das hat die kurz ausgetauscht. Da hast du gedacht, Oma frage ich lieber nicht. Da hattest du Älteste, die immer ein schön Anzügchen anhatten. Und da so, Aber ich selber bin null gewachsen. Null vorwärts gekommen. Wenn die Gnade Gottes nicht gewirkt hätte, wäre ich vielleicht sogar vom Glauben abgefallen. Ich bin in dieser Zeit 3-mal wollte ich zurück in die Welt. 3-mal. Die Liebe Gottes ist das, was uns verändert. Was uns bewusst macht, der Vater liebt mich. Doesn't matter what. Egal was passiert, der Vater liebt mich. Verdammnis kann nur in unser Leben, in unser Denken, in unsere Emotionen kommen, wenn wir es glauben. Vom Vater kommt keine Verdammnis. Schauen wir uns gleich noch an. Ich zeige euch heute einiges. Wir werden ihm gleich sein. Welch eine Verheißung. Wow. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass ihr gesehen werdet und erkannt werdet als Söhne Gottes? Viele Leute in der Bibel, wenn ein Engel sie besucht hat, sind sie auf ihr Angesicht gefallen. Muss man lesen im Alten Bund und im Neuen. Auf ihr Angesicht, nicht weil sie dachten, oh ein Engel. Nein, die Gegenwart Gottes war so stark. Gott ist wie Energie. Da vibriert dein Körper und dann, buff. Da merkst du in der Gegenwart Gottes, buff, da kann ich nicht bestehen bleiben. Und so einen Körper werden wir auch haben. Und noch besser als das. Gefüllt mit der Gegenwart Gottes, mit der Energie Gottes. Halleluja. 3 ab Vers 19. Das ist eine Bibelstelle. Ich liebe es, dass ich darüber predigen darf, weil ich war 2 Jahre meines Lebens in Verdammnis. Lange vor der Church at the River. Lange, lange davor. 2 Jahre in tiefster Verdammnis. In tiefster Traurigkeit. In tiefster Ohnmacht. In tiefster Verzweiflung. Und ich habe geschrien nach Hilfe. Ich habe von Christen keine Hilfe bekommen, ich habe von Pastoren keine Hilfe bekommen. Es waren immer nur schlaue Sprüche. Keiner hat mir irgendwie helfen können. Ich war verzweifelt. Ich habe den Tod gesucht. Ich habe eine Flucht gesucht, irgendwo raus aus dem Ganzen. Und dann liest es so nach und nach nach. Und dann hat Gott mich an diese Bibelstelle geführt. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Weil ich zu dieser Zeit glaubte, Gott verdammt mich. Gott hasst mich jetzt. Die Zehnerkarte ist voll. Viele Sachen, die ich euch predige, predige ich nicht aus Langeweile, sondern weil ich es erlebt habe. Ich habe viele Tränen in meinem Leben geweint, um dieses Wissen zu haben, was ich jetzt habe. Das hat einen Preis gekostet. Glaubt ihr das? Wir selber erkennen, ganz oft steht in der Bibel, daran erkenne, da siehe. Wir suchen als neutestamentliche Christen, wenn wir ganz ehrlich sind, immer einen, der uns auslegt, was das bedeutet. Warum geht's mir gerade nicht gut, Bruder? Bet mal. Komm, sei ehrlich, komm. Der Heilige Geist will aber keinen Vermittler mehr zwischen dir, keinen menschlichen, sondern er möchte der sein, die Wahrheit, die in dir lebt und dir direkt sagt, was los ist. Wenn du das willst und das verstanden hast und das lebst, brauchst du nie mehr Seelsorge. Nie mehr. Hör dir mal zu, nie mehr. Es gibt Leute, die wollen das nicht, die lieben Seelsorge, aber ich nicht. Ich möchte keine Seelsorge. Wir brauchen Gebet, wir brauchen Fürbitte füreinander. Davon rede ich nicht, das brauche ich auch. Wenn ihr nicht für mich betet, ich spüre das, wenn kein Gebetssupport da ist. Ich merke sofort, wie mein Akku leer wird. Oder wenn ich selber nicht bete. Und hier heißt es, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Wir erkennen, ob wir die Wahrheit glauben, die volle Wahrheit, oder eine Lüge. Eine Lüge, die reinkommt, kann ganz viel kaputt machen. Die kann letztendlich sogar alles zerstören. Du könntest mit jedem Selbstmörder dieser Welt sprechen. Ich sage dir, jeder Selbstmörder dieser Welt glaubt eine Lüge. Sind wir ehrlich? Sie glauben, durch die Schulden, die sie jetzt haben, ist ihr Leben zu Ende. Ist es zu Ende? Nein. Neulich wieder 17-jähriges Mädchen von der Brücke gesprungen, sich umgebracht, weil der Freund sie verlassen hat. Eine Lüge geglaubt. Es kommt nie wieder so ein schöner junger Mann wie der. Keiner war besser als er. Sie glauben eine Lüge und verlieren alles, was sie haben, weil sie es wegwerfen. Korrekt? Oder weil sie denken, es wird nie wieder gut, es wird nie wieder besser oder was auch immer. Und die Leute haben Angst davor. Als die Amerikaner Japan eingenommen haben, Japan besteht ja nicht aus einem Land, sondern aus vielen, vielen Inseln, haben sie den Frauen und Kindern erzählt, die amerikanischen Soldaten sind Menschenfresser. Als die Inseln eingenommen haben, haben die Frauen und Kinder sich in Höhlen versteckt. Dann sind die Klippen runtergesprungen ins Meer. Hunderte, Tausende haben sich umgebracht, weil es das lieber war, als dass sie gleich gefressen werden. Die haben denen erzählt, die werden geröstet über dem Feuer, lebendig. Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, die haben das geglaubt. Wir heute denken, hä? Aber es gibt immer eine Lüge, die der Teufel für jede Generation hat, die glaubt und denkt, jetzt ist es zu Ende, jetzt ist es vorbei. Obwohl es danach, und auch da gibt, habe ich euch schon mal erzählt, in Japan gibt es eine Brücke, wo ganz viele Leute runterspringen. Und ein Mann wurde bewahrt, runterzuspringen, und der ist jetzt schon ein richtiger Opa, der hat, ich weiß nicht mehr, wie viele hunderte Menschen, der hat sein Leben, hat er gesagt, ich bin so dankbar, dass jemand verhindert hat, dass ich mich umgebracht habe. Und als er wieder klar denken konnte, hat er gesagt, so, und das wird meine Lebensaufgabe, andere davon abzuhalten. Der hat einen Verein gegründet und die haben schon hunderte Menschen das Leben gerettet. Und kein einziger war dabei, der sich beschwert hat danach. Sondern die haben alle gesagt, ich war so verzweifelt, Gott sei Dank wart ihr da und habt mir das Leben gerettet. Ist das nicht interessant? Und da heißt es, daran erkennen wir die Wahrheit und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Hört gut zu. Die größte Macht der Verdammnis ist nicht Satan, es ist dein eigenes Herz. Dein eigenes Herz. Und die größte Türe dazu ist deine Kindheit. Das, was du versäumt hast in deiner Kindheit an Liebe, an Geborgenheit, an Ermutigung, an Erziehung, an Durchhaltevermögen, etc., 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 ist die größte Türe für den Teufel, um dir Verdammnis zu geben. Natürlich ist dann der Teufel dahinter und schiebt. Aber er benutzt den Mangel in unserem Leben, uns zu sagen, wir sind nicht gut genug. Du bist ein Versager, du bist ein Loser, du kannst es nicht und so weiter. Ich hätte in der Situation mit diesem Typ auch denken können, und du bist Pastor, am Sonntag willst du wieder predigen. Oh Gott, am besten hältst du die Schnauze ab jetzt. Oder? Ich habe diese Gedanken gehört, aber ich weiß, wer da spricht. Und es ist nicht der Heilige Geist. Es ist auch nicht Jesus. Es ist Mr. S., der mir und meinem Herz wieder die Verdammnis reaktivieren will. Für 10 Minuten war das kurz aktiv in meinem Kopf. Mein Vater hat mir mein Leben lang gepredigt, bis ich 20 war. Du bist ein Versager, aus dir wird nichts. Jeden Tag. Das war lange, lange, bis das einigermaßen aus meinem Denken raus war. Und danach war es noch lange, 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 viele Jahre, ich rede von vielen Jahren, wo nicht sofort, wenn ich Mist gebaut habe, meinem Vater das Reden da war, präsent war, wie eine Reklame, wie Neonröhre. Du bist ein Versager, habe ich nicht gesagt. Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Das war für Jesus eine ganz lange und schwierige Arbeit mit mir, das aus mir rauszukriegen. Und wo es endlich rum war, habe ich gesagt, Gott sei Dank, ich kann endlich durchatmen. Weil ich gespürt habe, jetzt trage ich den Brustpanzer, der nicht, weil ich gut bin, sondern weil Christus gut ist. Leute, das ist wichtig. Sonst wird immer wieder, wird der Teufel immer wieder, wenn du missbaust, und du wirst noch missbauen, glaub mir das, immer wieder kommen und dich runterziehen. Und dann suchst du ein Ventil. Die einen schließen sich ein, gehen 14 Tage nicht mehr ans Telefon, kaufen nicht mehr ein, essen nichts mehr. Die anderen ertränken sich im Alkohol. Die nächsten gehen irgendwo hin und sündigen hier, sündigen da, irgendwas. Oder sie denken, ja, das war's, Gott will mich jetzt eh nicht mehr, dann kann ich gleich. Nee. Oder Selbstmordgedanken kommen. Versteht ihr das Programm? Der Lüge. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. So wichtig, dass wir da drin leben, in einem Bewusstsein. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Wenn wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, wer ist die Wahrheit? Jesus. Was ist die Wahrheit in Jesus? Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Wenn du diese Wahrheit verinnerlicht hast, kannst du was zum Schweigen bringen? Das Herz. Dein Herz braucht die Waschung im Wasserbad des Wortes. Wo das Wort Gottes in dir stärker wird als deine Prägung aus der Kindheit. Ich habe nur ganz wenig Menschen in meinem Leben getroffen, ganz wenig, eine Handvoll, die eine gute Kindheit hatten, gut aufgewachsen sind, stabil waren. Die meisten haben alle irgendwo ein verbeultes Auto. Die wenigsten haben einen Neuwagen. Die meisten haben überall Beulen und Schäden und Macken. Und wenn uns unser Herz verdammt, und diese Bibelstelle hat Gott mir nach 2 Jahren tiefster Depression, tiefster Traurigkeit, hat Gott mich an die Bibelstelle geführt. Und ich weiß noch, ich bin 1/4 Stunde oder 10 Minuten durch mein Wohnzimmer, habe mich aufgeregt und habe es kaum glauben können, dass das in der Bibel steht. Ich kannte diese Bibelstelle nicht. Und Lehrer hatte ich auch überhaupt keine drüber. Ich habe erkannt, 2 Jahre, wo ich gedacht habe, Gott verdammt mich, er hat mich abgelehnt, habe ich gemerkt, es war gar nicht der Vater. Es war mein eigenes Herz. Das Programm von früher, was wieder reaktiviert worden ist. Leute, das war heftig. Und dann bin ich noch zorniger geworden, habe gedacht, wo soll ich meine Wut jetzt rauslassen über mich selber? Auch eine Sackgasse. Wieder zurück an den Punkt. Wir können unser Herz zum Schweigen bringen. Wenn ich euch manchmal sage, Herzelein, halt die, dann erzähle ich das nicht aus Langeweile oder aus, weil mir nichts, sondern weil ich das live erlebt habe. Und manchmal, wenn das kommt und mein Herz, dann also halt die Schnauze, fertig. Und es wird immer weniger, dass ich sagen muss, halt die Schnauze, weil das Wort Gottes immer mehr wäscht und wäscht und wäscht. Und mit der Waschung durch, wenn sauberes Wasser durch ein dreckiges Rohr fließt, ist es am Anfang ganz dreckig. Aber am Ende kommt nach und nach sauberes Wasser raus. Und so müsst ihr euch das vorstellen mit Bibelstellen, wenn wir sie hören. Sie waschen unser Herz. Sie spülen raus, was nicht reingehört. Alles, was mit Verdammnis in Verknüpfung steht. Wisst ihr, Verdammnis, das Wort Verdammnis bedeutet von Gott abgelehnt und verworfen. Das ist Verdammnis. Verdammnis heißt für alle Zeit von Gott getrennt. Wenn euch das bewusst wird, dann merkt ihr schon, das stimmt ja gar nicht. Ich bin nicht verdammt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine. Keine. Wie viel ist keine? Wie oft haben wir schon wieder Verdammnis erlebt? Vielleicht kommt nächste Woche oder übernächste Woche oder nächstes Jahr wieder irgendwas, wo du merkst, oh, da klopft schon wieder Verdammnis an meine Türe. Dann mach an deine Herzenstüre, ich hab da ein paar so Schildchen, wie früher beim Supermarkt, wo das Hündchen abgebildet war, stand drunter, muss leider draußen bleiben. Und so kannst du ein paar Sachen an dein Herz hängen, wo du sagst, Verdammnis, muss leider draußen bleiben. Und wenn da fünf kommen und sagen, du bist ja der größte Depp der Welt, was du dir da erlaubt hast, kannst du sagen, okay, das stimmt, aber ich verdamm mich nicht. Das heißt nicht, dass du es gut findest oder dass du sagst, da stehe ich dir zu, dass ich das falsch gemacht habe. Nein, du sagst, Herr, arbeite mit mir das durch. Wie es dann auch ausgeht. Aber Gott ist gut. Amen. Und wir können unser Herz zum Schweigen bringen, weil Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Steht es da auch? Genau. Gott ist größer als unser Herz. Boah, das war für mich die Gehirnexplosion. Gott ist größer als mein Herz. Wow, das bedeutet, dass Gott besser ist als mein Herz. Er erkennt alle Dinge, er weiß es und er liebt mich trotzdem. Ist das nicht der Hammer? Was ist das für ein Gott, der dich und mich kennt und dich trotzdem liebt und mich auch noch liebt? Unfassbar, oder? Das ist doch ein Wunder. Allein das ist ein Wunder. Vers 21. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt oder nicht mehr verdammen kann, so reden wir freimütig zu Gott. Wenn in unserem Gebeten keine Verdammnis mehr oben auf der Suppe schwimmt, können wir freimütig mit Gott reden. Richtig? Wenn du eine Lohnerhöhung willst und du weißt, du hast schon ein paar so Sachen gedreht in deiner Firma, da gehst du nicht freimütig zum Chef rein und sagst, hey Chef, hier bin ich, wie sieht's aus mit einer Lohnerhöhung? Da wirst du, wenn du überhaupt dich traust, reinzugehen, weil du denkst, na, vielleicht weiß der, komm. Da wirst du eher so buckelig und unterwürfig rein. Wäre es vielleicht möglich? Komm, so beten manche Christen. O Herr, wenn du willst. O Herr, du könntest, wenn du wolltest. Ja, die Bibel sagt, in ihm ist das Ja und das Amen. Und das gefällt Gott. Die Bibel sagt, wir kommen wie zum Thron Gottes? Freimütig. Frei. Weil wir wissen, wer wir sind. Wenn deine Kinder wissen, wer sie sind, kommen sie und sagen, Papa, ich will jetzt ein Eis. Und zwar jetzt. Papa, ich will jetzt ein Eis. So kenne ich meine. Ich habe jetzt keine Zeit, wir fahren in einer halben Stunde. Nein, Papa, ich will jetzt ein Eis. Dann geht es weiter, noch zwei Minuten, bis du sagst, ah, ich fahre mal geschwind ein Eis holen. Oder komm. Weil eigentlich gefällt's dir, wenn dein Kind so ist. Das weiß, was es will. Kommt dein Kind zu dir mit 5 Jahren. O Herr Bauer, dass Sie mein Erzeuger sind. Es wäre wunderbar, wenn Sie aus Ihrer großen Gnade, wenn Sie wollen, ich weiß, Sie wollen nicht immer, aber wenn Sie wollen würden, würde ich gern ein Eis essen. Es muss auch nicht eine ganze Kugel sein. Eine halbe Kugel wäre genug. Oder ein Löffel. Oh. So beten manche, oder komm, da, was soll der Vater da denken? Willst du mir gerade sagen, ich bin geizig, oder willst du mir sagen, ich habe nicht genug, damit du ein richtiges Eis bekommst? Leute, das versteht ihr? Ich habe solche Christen getroffen, hab's euch schon oft erzählt mit Pastoren. O Herr, wir können nichts tun, war ein Gebetstreffen im Schloss. Gebetstreffen, ich habe mich gefreut, dachte, mal gucken, was da abgeht. Herr, das war der erste Satz, 4 Männer Gottes, inklusive mir. Herr, wir können nichts tun. Heute, 15, 20 Jahre später, würde ich sagen, okay, ciao, das war's, Gebetstreffen zu Ende. Ja, brauchen wir doch nicht weiter beten. Was ist denn das für ein Satz? Ich gehe zum Arzt. Herr Arzt, ich bin krank, aber Sie können nichts tun. Ja, bitte, nächster. Ja. Soll das demütig sein oder soll sich das gut anhören oder was ist das für ein, wisst ihr, das kommt ja aus dem Herzen. Da stimmt ja das Denken und das Herz nicht. Ich mache mich nicht lustig über die Leute, aber ruf die Polizei. Ja, ich weiß, Sie sind gerade hergefahren mit Blaulicht, aber Sie können ja nichts tun. Ja, dann gehen wir wieder. Ich kapiere sowas nicht. Aber ich weiß, wie die denken. Die denken, es wäre demütig. Also ich wäre beschämt, wenn mein Kind so kommen würde zu mir für ein Kugel Eis. Da würde ich denken, was denkt das Kind über mich? Das wäre mein erstes Entsetzen. Mein zweites, habe ich mich so verhalten, dass mein Kind so... Dann würde ich denken, denkt er, wir können uns kein Eis leisten? Oder versteht ihr, was ich meine? Und der Vater will, dass wir mit Freimütigkeit kommen. Mit Zuversicht zu Gott. Dass wir wissen, der Vater hört mich. Die Bibel sagt, der Vater hört uns alle Zeit. Das Allerlustigste, was ich jemals erlebt habe, war, wo ich mit Christen gebetet habe. Auch schon über 20 Jahre her. Herr, ich kannte, die Christen in China beten ja gerade. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit. Da war ich recht frisch gläubig. Ich wusste nicht, betet man so? Ich habe von nichts eine Ahnung gehabt. Herr, die Christen beten in China. Dachte ich, ja, das sind schon ein paar. Alter Vater, wenn ich mich da an die Schlange stellen muss, das kann ja Jahre dauern, bis das Gebet... Mann, heute ist das alles lustig, aber das war damals todernst. Ja, was stimmt mit denen nicht? Ich habe immer nur in mir tief drin gewusst, so will ich nicht werden. Dann gehe ich zurück zu den Rockern, aber so will ich nicht werden. Bei den Rockern gab es immer Freibier, egal wo. Wenn Gott geizig ist als die Rocker, bin ich wieder weg. Also, unfassbar. Also, wenn uns unser Herz nicht mehr verdammt, weil es gewaschen ist durch das Wort, so reden wir freimütig zu Gott. Und jetzt kommt der Oberbern am nächsten Vers. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Stell dir mal das vor. Was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Wenn uns unser Herz nicht mehr betrügen kann, wenn uns unser Herz nicht mehr ablenkt, wenn uns unser Herz nicht mehr eigensinnige und törichte und stolze Dinge beten lässt, wenn unser Herz diszipliniert worden ist, wer macht es? Wir selber. Dann beten wir und wir empfangen, was wir beten. Und darüber hinaus hat unser Herz Lust, die Gebote zu halten. Gebote halten ist nicht die Lösung, ihn lieben. Liebst du mich, hältst du meine Gebote, ihr wisst es. Aber dein Herz hat dann Lust, Gebote zu halten. Und was vor ihm wohlgefällig ist. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was der Gute, der Wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Wenn du nicht im Wohlgefälligen bist, wie willst du ins Vollkommene? Schwierig, oder? Ist das gut heute Morgen? Ist das gute Nahrung für euch? Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander. Wow, da sind wir schon wieder an der Baustelle. Wer uns das Gebot gegeben hat und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ist es nicht der Hammer? Gott hat uns seinen Geist gegeben. Daran erkennen wir, dass wir connected sind, dass wir angeschlossen sind und nicht getrennt. Er ist für uns und nicht gegen uns. Und noch eine Stelle zum Schluss, Johannes 5, 4. Johannes, 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, wer kennt die Stelle? Überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ist es nicht der Hammer? Eine der besten Bibelstellen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, Checkliste, abgehakt. Wenn du nicht noch von neuem geboren bist, kannst du die Welt nicht überwinden, sondern die Welt überwindet dich. Aber Gott hat seinen Teil getan. Du bist von neuem geboren und dann überwindest du die Welt. Durch was? Durch den Glauben, der Sieg ist. Nur von neuem geboren sein überwindet noch nicht die Welt, sondern dass du im Glauben in diesen Sieg hineingehst und wiedergeboren sein und Glauben überwindet diese Welt. Das ist doch der Hammer, oder? Du kannst alles überwinden, alles Böse, alle Ablehnung, alles, was Unverständnis ist, auch alles, was sie dir anbieten können. Alles, was sie dir anbieten können, überwindest du. Wir überwinden diese Welt mit allem, was sie uns bietet. Und hört sich's noch so top an, wir haben den Geist der Wahrheit in uns und unser Glaube ist der Sieg. Sag mal, unser Glaube, mein Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort und ich danke dir, dass es Frucht bringen wird für jeden von uns. Danke, dass du uns korrigierst. Danke, dass du uns bestärkst. Danke, dass du uns stark machst am inwendigen Menschen. Und danke, dass deine Kraft in uns stärker ist als alles, was in dieser Welt ist. Der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und danke, dass wir einen Überwinderglauben in uns haben, der uns alles überwinden lässt. Sei es Angriffe von außen, sei es Versuchungen oder sei es unser eigenes Versagen, wo wir aggressiv werden oder was auch immer. Vater, wir überwinden das alles, weil du uns nicht verlässt noch versäumst, sondern weil du in uns bleibst und mit uns zusammen durch diese Welt gehst, bis zu dem Tage, wo wir zu dir kommen und gleich sein werden, wie du es bist und erkannt werden für alle Ewigkeit, dass wir so sind wie du. Halleluja. Amen.